Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Er ist einer der ganz großen Erneuerer und Humanisten des internationalen Theaters und arbeitet doch meistens jenseits der Metropolen. Roberto Ciulli hat vor fast 40 Jahren das Theater an der Ruhr in Mülheim gegründet und ist vergangenen Monat in Kassel mit dem Theaterpreis Faust für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Wir sprechen heute mit ihm über sein engagiertes, gesellschaftskritisches Theaterschaffen und seine aktuelle Produktion Bold Memory. Außerdem schauen wir uns an, wie ein Online-Theater sich auf der Internetplattform Instagram mit Klimafragen auseinandersetzt. In den 60er Jahren kam Roberto Ciulli aus Italien nach Deutschland und begann bald schon eine außergewöhnliche Theaterkarriere. 1980 hat er dann das Theater an der Ruhr mitbegründet. Er leitet es heute noch und führt dort Theaterkünstler aus den unterschiedlichsten Weltteilen zusammen. Gerade ist er mit dem Faust-Theaterpreis ausgezeichnet worden für sein Lebenswerk. Laut Jury steht er wie kein anderer für Diversität und eine offene Gesellschaft. Roberto Ciulli ist 85 Jahre alt und unermüdlich. Nächste Woche hat seine nächste Produktion in Mülheim Premiere, Bold Memory, in der es um im Mittelmeer ertrunkene Geflüchtete geht. Ich habe vor unserer Sendung mit ihm am Telefon sprechen können und ihn erst einmal gefragt, wie er denn auf die Nachricht reagiert hat, dass ihm der Preis fürs Lebenswerk verliehen werden sollte.
Ja, ich hätte gerne gehabt, am Anfang vor 40 Jahren, als ich das Theater der Ruhr gegründet habe, sagen wir so einen Preis auch, Lebenswerke auf Kredit, also. Aber ich habe mich sehr gefreut, auch trotzdem nach ungefähr 40 Jahren. Diese war eine mutige und großzügige Geste von den, sagen wir, Arbeitsgeberverband der Bühne.
Warum, glauben Sie, war das eine mutige Entscheidung?
Ja, weil ich damals, um das Theater an der Ruhr zu gründen, müssten wir den Schritt machen, raus aus der Bühnenverein, um eine Möglichkeit, uns zu befreien von den Diktaten, Tarifverträge zu machen in unserem Theater. Wir wollten uns orientieren auf die Tarifverträge, aber wir waren der Meinung, dass die Leute im Theater denselbe Vertrag haben sollten, Techniker wie Schauspieler, wie Menschen in der Verwaltung. Und um das zu machen, müssten wir eigentlich raus aus eben der Arbeitgeberverband und der Arbeitnehmerverband, und da haben wir eine Insel geschaffen, in der wir dann unsere Verträge gemacht haben, die bis heute noch also gültig sind. Ja.
Ja, schauen wir mal kurz zurück, vielleicht sogar noch ein Stück weiter, mehr als 40 Jahre zurück. Sie haben als Lastwagenfahrer gearbeitet, als Sie als junger Mann nach Deutschland kamen. Sie haben Zeitungen verkauft, dann haben Sie als Beleuchter am Theater angefangen, ging dann aber schon steil bergauf. Sie waren zum Beispiel Schauspieldirektor in Köln und dann dieser Schritt. Abgesehen von den Tarifverträgen und einer gerechteren Bezahlung der Mitarbeiter, gab es da auch künstlerische Gründe zu sagen, wir brauchen unser eigenes Theater mit anderen Mitteln, mit anderen Möglichkeiten?
Ja, natürlich. Also es ist ein langer Prozess gewesen. Also erst einmal muss man sagen, ich hatte natürlich, ich war ein besonderer Gastarbeiter, wenn Sie wollen, ein Privilegierter, weil ich im Hintergrund hatte meinen Doktortitel der Philosophie und habe ich angefangen, wieder so mit 30 Jahren ein anderes Leben zu führen und dann entscheiden. Deswegen ist ein besonderer, sagen wir, hatte ein besonderer privilegierter Start, also als Gastarbeiter in Deutschland. Ja. Das zuerst. Und durch diesen Weg, durch die viele Berufe im Theater, den ich durchgegangen bin, also von Beleuchter, Requisiteur, Techniker und so weiter, Regieassistent und so, und dann Regisseur und besondere danach als Schauspieldirektor in Köln, habe ich eine Reihe von Erfahrungen, und diese Erfahrungen haben sie mir gebracht, einen besonderen Blick auf die Stadttheaterstruktur und die absolute Erkenntnis, dass diese Struktur eigentlich mehr gegen die künstlerische Prozesse im Theater gearbeitet haben, als den zu favorisieren. Und daraus ist entstanden die Notwendigkeit, eine neue Struktur zu gründen.
Berühmt ist das Theater an der Ruhr ja geworden für seinen multikulturellen Ansatz. Da waren Sie Ihrer Zeit sehr stark voraus. Heute verbindet man das Maxim-Gorki-Theater in Berlin damit. Viele Bühnen bemühen sich inzwischen, so internationalere, migrantische, postmigrantische Perspektiven einzunehmen. Aber das war Ihnen ja wohl offensichtlich auch von Anfang an sehr wichtig. Und hatten Sie das Gefühl, Deutschland hat da wirklich einen Nachholbedarf, abgesehen von den vielleicht verkrusteten Strukturen in den Theatern, dass da auch die Perspektiven von außen fehlen?
Ja, absolut, weil es war schon früher, als man angefangen hatte mit den, zum Beispiel die internationale Arbeit damals im Theaterwesen, also in der Kultur vom Goethe-Institut, ja, das war ein falsches Verständnis von internationaler Arbeit. Das war so eine Art von Luxusexport. Mhm. Und besonders war orientiert, als wir angefangen haben, nur auf den Westen, also Frankreich, Italien, ja, und England. Aber das war keine, sagen wir, Interesse am auch Import von aus dem Ausland. Und besonders also durch die ökonomische Differenz, die es gibt zwischen den die Möglichkeit, dass das deutsche Theater immer hatte, ja, war nicht Interesse zu importieren und Interesse wirklich von Ausland etwas zu haben.
Sie haben sich immer sehr kritisch mit der Gesellschaft auseinandergesetzt, mit den Verfehlungen auch der Gesellschaft und die Kraft der Kunst, des Spiels dem entgegengehalten. Glauben Sie immer noch an diese Kraft, auch daran, dass das Theater auf die Gesellschaft wirklich einwirken kann? Wie sind da Ihre Erfahrungen in den letzten 40 Jahren?
Sagen wir, es ist nicht eine Kunst für die Masse, aber es ist eine Kunst, der zielt auf den Individuen. Das Theater springt sogar die Masse. Und wenn einige Individuen vom Theater angesprochen fühlen, durch eine Aufführung etwas entscheiden, ihr Leben zu verändern, und man hat Glück, dass vielleicht eine von diesen Menschen wird dann ein Schriftsteller oder wird ein Künstler oder wird ein Politiker oder so, dann die Wirkung können sehr groß sein.
Kommen wir auf Ihre aktuelle Produktion zu sprechen. Boat Memory heißt der, ja, Abend, im Untertitel Das Zeugnis. Was hat es mit diesem Zeugnis auf sich?
Das Zeugnis war, wie soll ich sagen, das mit alles angefangen hat. Ich war emotional sehr angenommen, die erfahren, dass eben in diesem Boot, wo die in April, also 2015, am 18. April, der gekentert ist im Mediterranean mit 900 Menschen, dann nach der Bergung der Leiche hatte man die Leiche, ein ganz junger Menschen, gefunden aus Mali, in denen in seiner Jacke ganz genäht und versteckt war sein Schulzeugnis. Sich vorzustellen, hier ist ein Junge von 13, 14 Jahren, der vielleicht denkt, das Wichtigste, das er mitnehmen kann, damit die Leute nach Europa auf ihn aufmerksam werden, ist sein Schulzeugnis. In dem sagt er, dass er ein tüchtiger Junge ist, ein guter Junge, ein begabter Junge. Und er kommt nach Europa mit der Hoffnung, dass das man erkannt wird. Er hat ein Bild von Europa, vielleicht auch noch seine Eltern, seine Großeltern, erzählt von Frankreich, von Voltaire, von Montaigne, von Rousseau, ja, und kommt nach Europa, an der Europa von Salvini und Orban. Ja. Und da lässt man dazu auch also kentern und sterben im Mediterranean.
Ein schwieriges Thema. Ein erschütterndes Thema. Wie gehen Sie denn damit auf der Bühne um? Wie macht man daraus Theater?
Ja, ich glaube, dass diese Geschichte kann man nicht in einer gewissen Weise wieder erzählen. Man kann sogar nicht den Anspruch, dass man schafft, das Erzählen wirklich, was das ist. Auf keinen Fall kann man dokumentarische erzählen. Ich erinnere mich an etwas, das Hannah Arendt formuliert hat. Hannah Arendt schreibt also eigentlich, das, was man erzählen kann, vielleicht kann man nur erzählen mit der Mitte der Kunst. Da bin ich sofort dabei und sage, ja, natürlich, weil die Kunst hat auch die Aufgabe, den Leuten die Stimme zu geben, die keine Stimme haben.
Wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihr Theaterleben und auf das Theater in Deutschland vielleicht insgesamt, Sie haben ja schon gesagt, da hat sich einiges verändert. Schauen Sie da mit Interesse hin oder haben Sie das Gefühl, gerade wenn es auch um die Strukturen des Stadttheaters geht, von denen Sie sich damals gelöst haben, so viel hat sich da vielleicht gar nicht zum Besseren entwickelt?
Nein, es hat bestimmt etwas verändert, hat sich besser verändert. Auch heute ist, sagen wir, möglich mehr, vielleicht mehr Kunst, also Theaterkunst in den deutschen Staatstheater stattfindet. Also im Verhältnis zu der Zeit, die ich erlebt habe, sind viele Sachen, sie haben verändert. Auch das Interesse für das Fremde, für das Internationale, dass heute mehr Schauspieler auf andere Kulturen einen Platz haben, in den Theater, in der Besetzung, dass auch heute mehr Frauen Regie führen und an die Spitze von Theater sind. Es hat sich viel verändert von meiner Zeit. Ja.
Und was sind Ihre nächsten Projekte? Wie soll es bei Ihnen jetzt weitergehen? Ich nehme an, das Lebenswerk wird jetzt einfach weiter fortgesetzt.
Ja, das ist eben, Sie sagen, also in diesem Lebenswerk, in diesen Momenten, wo man kriegt, also ist ein bisschen so, wie man, wenn man den Eindruck hat, man ist in der Straßenbahn und ist ein bisschen genickt, weil man ist ein alter Mensch und schläft man manchmal sehr also gerne. Ja, und dann plötzlich eine und sagt, hey, ja, hallo, aussteigen hier, Endstation. Und da ist diese Lebenswerke, ist eine schöne Anerkennung, aber er ist eigentlich bringt ein bisschen Trauer oder ein bisschen Melancholie, also Trauer, das wäre zu viel, ein bisschen Melancholie. Im Moment geht es mir auch, Gott sei Dank, Gesundheit gut. Ich denke in dem Moment an den Projekte, die ich im Moment mache. Jetzt bin ich mit dieser Junge aus Mali konfrontiert die ganze Zeit, Tag und Nacht, und denke nicht an die nächsten Projekte. Aber bestimmt, glaube ich, können Sie sicher sein, dass bald werde ich dann in einem nächsten Projekt mich beschäftigen. Ja.
Sagt Roberto Ciulli. Seine aktuelle Produktion Boat Memory, das Zeugnis, hat Premiere nächsten Freitag am Theater an der Ruhr in Mülheim. Die erste Kritik hören Sie dann wie immer bei uns in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Ein Klassiker, der Song Sunny, gesungen von einem Schauspielstar des alten Hollywood, von Robert Mitchum. Bei der Theatergruppe onlinetheater.live geht es deutlich weniger klassisch zu. Sie will Theater im Internet erfahrbar machen. Dafür nutzt sie auf experimentelle Art und Weise verschiedene Online-Plattformen, von YouTube bis zur Livestream-Pornoseite. Anlässlich der Klimakonferenz in Madrid bespielt die Theatergruppe jetzt in Zusammenarbeit mit Artists for Future die Bilder-App Instagram mit jungem Theater zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Geht das zusammen? Meine Kollegin Jana Münkel hat sich für uns bei Instagram eingeloggt.
Torwald, setz dich. Setz dich, es wird lange dauern. Ich habe mit dir über vieles zu sprechen.
Eine junge Nora aus Ibsens Nora, ein Puppenheim, sitzt da im Video geknickt und etwas schüchtern am Küchentisch.
Das ist eine Abrechnung, Torwald.
Und dann stapelt Nora Unmengen an Plastik vor ihrem Mann auf den Tisch mit vorwurfsvollem Blick. Als sie zu weinen beginnt, schafft sie es sogar über meinen kleinen Smartphone-Bildschirm, mich ganz schön mitzunehmen. Mein Smartphone-Display, es fungiert diese Woche sozusagen als vierte Theaterwand. Wenn ich in der App Instagram auf das Profil der Climate Art Convention tippe, dann erblicke ich etwa 100 quadratische Fotokacheln. Mal sehe ich das Foto eines schwarz-weißen Acrylbilds, das Häuser zeigt, die gerade in steigenden Fluten versinken. Und mal verbergen sich hinter den Kacheln kurze Videos, wie das der plastikstapelnden Nora. Die Theatergruppe onlinetheater.live nennt ihr Projekt Climate Art Convention. Das heißt so viel wie Klimakunstkonferenz. Kaspar Weimann ist einer der Erfinder des Projekts.
Seit fast 3 Jahren arbeiten wir an Strategien, wie man Social-Media-Plattformen und Livestreaming-Kanäle zu Bühnen machen kann, wie man Theater im Internet macht. Wir wissen, dass auch das Internet berührt, begeistert und bewegt werden kann.
Gut 30 Künstlerinnen und Künstler machen mit und befüllen den Account täglich mit neuen Klimakunstinhalten. Ihre Idee beschreibt die Kulturwissenschaftlerin Sira Möller in ihrer Eröffnungsrede, die auch auf Instagram hochgeladen ist, so.
Wir kennen alle die Bilder vom Eisbären, von überfluteten Städten und auch von hochwissenschaftlichen Diagrammen. Das heißt, es tauchen sehr oft ähnliche und wiederkehrende Narrative und Bilder auf. Teilweise sind diese Bilder auch so katastrophalisierend, dass sie lähmend wirken können. Oder sie zeichnen eben ein Bild vom Klimawandel, der so ganz weit weg passiert, so beim Eisbären. Was der Klimawandel also neben einer wirksameren Klimapolitik auf jeden Fall braucht, sind neue und heterogenere Bilder und Narrative.
Ein wiederkehrendes Motiv ist auch die Rubrik Gina lädt.
Tina, mein Akku ist alle.
Alle paar Tage kommt eine neue Folge online. Das Leitmotiv: Gina, eine junge Frau im Sportoutfit, sitzt strampelnd zum Beispiel am Bahnhof auf einem Hometrainer, aus dem viele Kabel ragen.
Aufgepasst, ihr Schnarchnasen. Ich bin hier wieder extrem motiviert am Radeln.
Gina versorgt die umstehenden Smartphone-Nutzerinnen mit Strom. Aber eigentlich wird ihr gerade alles zu viel.
Und wofür das Ganze? Die letzten Jahre waren echt verdammt hot. Hitzewellen, Waldbrände, Meereseis schmilzt, Gletscher verschwinden einfach. Pflanzen und Tiere kommen mit der allgemeinen Erwärmung überhaupt gar nicht klar.
Da schwingt Wut mit und auch Hilflosigkeit. Und gleichzeitig ist die sich abstrampelnde Gina als Stromerzeugerin und wütende Klimakrisenkritikerin so humoristisch überzeichnet, dass bei mir eine Gefühlsmischung entsteht, die zwischen Schmunzeln und Mitfühlen hin und her schwankt. Doch die Climart.com ist nicht nur zum Kunstkonsumieren da. Jeden Abend um 21 Uhr kann das Publikum sich einbringen. In einem Livestream, dem digitalen Beichtstuhl für Umweltsünderinnen und Sünder, können alle berichten, was sie zukünftig in ihrem Verhalten ändern wollen.
Wir sind hier immer noch beim Beichtstuhl und ich beichte, ich rauche seit mehreren Jahren. Ich habe schon wirklich viele Zigarettenstummel weggeschmissen und ich werde mir jetzt vornehmen, aufhören zu rauchen. Das ist krass.
Das Projekt schafft es, das Publikum zum Mitdiskutieren zu bewegen. Trotzdem, das Gefühl, im Theater zu versinken, das ich am analogen Besuch so schätze, stellt sich beim Online-Klimatheater auf Instagram nicht ein. Dafür sind die Kunstwerke zu kleinteilig, dafür strömt das Smartphone eine zu große Unruhe aus. Selbst wenn mich ein Video fesselt, wird es oft unterbrochen, zum Beispiel durch ankommende Chatnachrichten auf dem Smartphone oder die Umgebungsgeräusche bei der rumpelnden Busfahrt. Was aber schön ist, wenn ich auf Instagram bin, scrolle ich oft teilnahmslos durch die neu hochgeladenen Bilder. Die Climart.com schafft es, dieses Scrollen zu unterbrechen und mit kreativem Klimainhalt aufzurufen. Leute, achtet auf eure Umwelt.
Jana Münkel über das Online-Theater.live und die Climate Art Convention. Noch bis zum Ende der Klimakonferenz am 13. Dezember kann man sich die Inhalte anschauen. In der Instagram-App heißt das Profil ClimArtCon in einem Wort. Auf unserer Website auf deutschlandfunkkultur.de finden Sie jetzt die aktuelle Ausgabe unseres Theaterpodcasts. Diesmal sprechen meine Kollegin Susanne Burkhardt und Elena Philipp von nachtkritik.de über den immer noch heiß diskutierten Graben zwischen U- und E-Kultur. Als Gast ist unter anderem Schauspieler Fabian Hinrichs dabei, der gerade im Berliner Friedrichstadtpalast in einer Inszenierung von René Polesch beide Welten miteinander verbindet. Wir hören mal einen Ausschnitt, in dem er davon erzählt, wie es zu dieser Produktion gekommen ist.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.
Ich hatte ein Musikvideo tatsächlich damals gesehen von Stephen Patrick Morrissey und alle haben mitgesungen. Es geht darum, dass man kein Zuhause hat. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum singen denn eigentlich alle mit? Die können ja nicht alle eine so unglückliche Kindheit gehabt haben wie vielleicht bestimmte Menschen. Und das war eigentlich die naive Ursprungsfrage. Also was ist das? Das war eigentlich, was wir machen wollten. Ja, über die Einsamkeitserfahrungen, die wir haben und die wir erlebt haben, aber das ist nicht jetzt rein autobiografisch, sondern die wir auch wahrnehmen grundsätzlich. Genau, und das fanden wir auch besonders interessant im Friedrichstadtpalast, das zu machen. Also an diesem Ort eigentlich der Flucht. Und man sagt, ich war jetzt den ganzen Tag da und da und jetzt schaue ich mir eine Revue an. Und ich habe ja auch überhaupt nichts gegen Flucht. Also ich kann das total verstehen. Und dann haben wir uns gefragt, ob es für uns diese Orte der Flucht überhaupt gibt. Und das ist eben dann der Theaterabend selbst. Das ist für mich eigentlich ein Ort der Flucht oder überhaupt des Seins. Und das andere ist vielleicht eigentlich alles eher eine Fluchtbewegung, all das.
Schauspieler Fabian Hinrichs im aktuellen Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de zum Graben zwischen ernster und unterhaltener Kunst an deutschen Bühnen. Mit dabei ist unter anderem auch der Intendant des Berliner Friedrichstadtpalastes, Bernd Schmidt. Und anhören können Sie sich den Podcast überall, wo es Podcasts gibt und selbstverständlich auch auf deutschlandfunkkultur.de. Da finden Sie auch die Beiträge unserer Sendung. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag.